Groß ist der Herr. Amen. Es war heute ein großartiger Lobpreis und vielleicht war es manchem zu lang oder ungewohnt. Aber im Himmel ist ewiger Lobpreis. Und je mehr wir Gott kennenlernen und seine Liebe erfahren, desto mehr sind wir einfach zum Lobpreis hingezogen. Und Dankbarkeit fließt aus unserem Herzen. Ja, du hast über den Schnee geredet, Hans. Schnee ist was Schönes, gell? Zurzeit ist ja in Kitzbühel groß was los im Schnee. Da geht es zwar nicht nur um Genuss, da geht es auch viel um Geld und Ehre. Aber ich fahre sehr gern Ski, leidenschaftlich gern Ski und zum Genuss. Manchmal auch bis um die Ehre. Soll aber nicht sein. Genau, und neulich war ich beim Skifahren, vor 2 Wochen und hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren in Zillertal, sehr weit oben. Und ja, ich habe es so richtig krachen lassen. Und dann beim letzten Runterfahren, dann bevor wir ins Auto gegangen sind, fährt man dann ins Tal runter und dann waren noch 150 Meter und dann schmeißt mich. Und wie ich so hinfall, höre ich schon, spüre ich schon, da passiert was, was nicht normal ist. Und naja, bin dann wieder aufgestanden, bin dann mit einem Arm runtergefahren. Letzten 150 Meter, mehr war es wirklich nicht. Und ja, und dann geht in dir vor, was soll das? Nee, ich habe keine Vorwürfe dem Herrn gemacht, aber ja, habe es halt hingenommen, wie ein Schaf, geduldig. Und hat dann schon ein bisschen gedauert, bis ich Gott danken konnte. Aber die Frage ist natürlich oft in unserem Leben, wenn was nicht so läuft, wie es laufen kann, oder wenn Nöte uns treffen, wenn Schwierigkeiten uns treffen, wenn Schmerzen uns treffen, warum, wieso? Sag nur eins, Gott ist gut. Gott macht keinen Fehler. Und mit so einem Unfall kommt Schwäche in das Leben. Kommt Schwäche in mein Leben, Hilflosigkeit, Hilfsbedürftigkeit, Schmerz, eingeschränkt sein, behindert zu sein. Vielleicht auch, ich bin ja selbstständig, finanziell eingeschränkt zu sein durch diese Krankheit. Man ist abhängig von anderen Menschen. Man kann nichts mehr aufheben. Also ich kann den Arm nicht höher heben als so. 2 Sehnen sind angerissen. Prognostiziert ist so 6 Wochen Ruhigstellung. Und ja, dieses Gefühl habe ich schon oft in meinem Leben gehabt, diese Hilflosigkeit, diese Schwäche. Und ich muss sagen, dass es eigentlich jedes Mal was Positives in meinem Leben bewirkt hat. Im Gegensatz zu dieser Stellung, in der ich jetzt bin, gibt es die andere Stellung, die ich auch kenne, erfolgreich zu sein, gesund zu sein, stark zu sein, selbstständig zu sein, unabhängig zu sein, siegreich und erfolgreich zu sein. Schönes Gefühl. Stark zu sein, alles zu schaffen und zu können, kurzum gesegnet zu sein. Wir setzen es oft gleich. Gesegnet sein ist das, wenn man so dastehen kann. Aber Gott zeigt mir immer wieder, das ist nicht das, was es ist, gesegnet zu sein. Wenn es dir so gut geht, preis dem Herrn. Aber gesegnet zu sein ist etwas anderes. Und ich möchte heute darauf eingehen, dass Gott uns segnen möchte. In unseren Nöten, in unseren Schwierigkeiten, in unseren Schwächen und in unserem ganzen Leben. Je nachdem, ganz egal wie es verläuft, Gott ist immer da, um uns zu segnen. Egal, in welchem Zustand du dich befindest. Wir wollen aufschlagen, Lukas Kapitel 1, Abvers 26. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war, und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters geben, und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königstums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird es zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortet und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter, und dies ist der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib, und Elisabeth wurde mit heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israel seines Knechtes angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr, und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Hier sagt eine Frau im Heiligen Geist: Gesegnet bist du, Maria. Gesegnet bist du, Maria. Und ich habe mir das Leben von Maria so angeschaut und habe mir gedacht: Wo ist diese Frau gesegnet? So, nachdem reich, erfolgreich, gesund und heil und gut, alles gehend. Und dann habe ich gesehen, Maria hat andere Qualitäten, auf die Gott geschaut hat. Maria hat Angst gehabt, als der Engel zu ihr kam, und sie hat gezittert. Sie wusste nicht, worum es geht, und dann sagt der Engel zu ihr: Du wirst ein Kind kriegen. Und du wisst ja, wie schnell menschliche Gedanken sind. Es geht von hier nach Neuseeland in ganz kurzer Kürze, gell? Pamela? Innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und ihre Gedanken sind: Ich schwanger, ich bin noch nicht verheiratet. Das Dorf, die Leute. Marias Leben war dann so, wie Zacharias zu ihr sprach in Lukas 2, Vers 35. Da sagt Simeon, der Gott diente und im Tempel sich befand und auf Gott wartete, auf die Erscheinung des Messias wartete, war im Tempel und er sah Maria und Josef mit dem Baby auf sich zukommen, und der Heilige Geist kam über ihn und er prophezeite über sie. Und dann sprach er im Vers 35: Maria, aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Ja, das ist, möchte ich eigentlich nicht so gern hören, dieses Wort. Wenn jemand zu mir kommt, ein Propheten sagt, deine Seele wird ein Schwert durchdringen. Was erwartet mich in meinem Leben? Ja, und schon nach der Geburt, schon bei der Geburt, musste Maria mangels einer Herberge draußen im Stall zwischen Tieren ihr Kind zur Welt bringen. Ohne Computertomograph und was weiß ich alles, in der Klinik, ohne Ärzte, ganz allein mit ihrem Mann, mit Mu und Ia. Und dann war das Kind da und es wurde gestillt. Und dann kam der Engel und sagt, ihr müsst dringend fliehen. Und dann mussten die wochenlang nach Ägypten ziehen, mit diesem Kind auf der Flucht, verfolgt. Und dann sprach Gott, sie sollen zurückkehren. Und dann hatten sie Angst, zurückzukehren, wegen der Nachkommen von dem König. Und dann sprach Gott zu ihnen, wo sie hingehen sollten. Sie wussten nicht, wo sie hingehen sollten. Sie hatten Angst. Und als Jesus dann aufwuchs und zum Wirken anfing, da wurde er in seinem Dorf, wo Maria aufgewachsen war, wo Jesus aufgewachsen war, wurde er von den Leuten verachtet und sie trieben ihn an den Felsvorsprung, um ihn hinunterzustürzen. Und sie sagten zu Maria, was hast du für einen Sohn? Was ist denn das für einer? Was maß der sich an? Und sagte, mein Kind. Jetzt habe ich gedacht, das ist mein Telefon, das klingt auch so. Nein. Und Maria hatte viel zu leiden und es war schwer für sie. Und dann später, als in Jerusalem Jesus gefangen wurde, da kam das Schwert auch noch viel stärker in ihr Leben. Und Jesus wurde öffentlich beschuldigt, das Volk zu verführen, und er wurde von den höchsten Richtern, von der höchsten Autorität damals verurteilt zum Tode. Und er wurde durch die Straßen getrieben, blutüberströmt und geschlagen und verspottet und angespuckt. Und Maria, stell dir das mal mit deinem Kind vor. Ich glaube, das ist schwerer, als wenn es dir selbst so geht. Aber der Heilige Geist sprach, gesegnet bist du, Maria. Und ich möchte es auch heute zu dir sagen. Gesegnet bist du, Christian. Du, mit einer Krankheit standst die ganze Zeit im Lobpreis vor mir. Du bist nicht gesessen, du bist gestanden. Gesegnet bist du, Christian. Gesegnet bist du, wie auch immer du dich heute befindest, Emil, oder sonst wer. Gesegnet bist du, weil Gott dich errettet hat, weil Gott dein Heiland ist, weil er dich erwählt hat. Gesegnet bist du. Gesegnet bin ich mit zwei angerissenen Sehnen. Gesegnet bin ich, Halleluja. Was war Maria für eine Frau? Hier steht, er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Sie hat sich nicht für groß und für hoch erachtet. Und dann sagt sie, gelobt sei Gott. Sie hat Gott gepriesen, so wie wir heute. Sie hat ihn angebetet, sie hat ihm gedankt. Und sie hat gesagt, gelobt sei mein Retter. Gelobt sei der, der mich errettet hat. Sie hatte einen Retter. Und dann sagt sie, und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, die ihn fürchten. Maria hat Gott gefürchtet. Wir haben heute gesungen, voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Ich möchte dich fragen, du darfst Gott fürchten. Ich möchte sagen, du darfst Gott fürchten. Du solltest Gott fürchten. Sie ist demütig. Sie sagt, Niedrige hat er erhöht, aber die Hohen hat er hinabgestoßen. Und im Vers 38 sagt Maria, sieh, ich bin die Magd, die Dienerin, die Sklavin des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, sprach ihr Sohn später, auch geprägt von dem Vorbild seiner Mutter. Dies ist die eine Person, die ich mit euch anschauen möchte, Maria. Und die andere Person, die ich mit euch betrachten möchte, ist Paulus. Paulus war aus bestem Hause. Gebildet, wohlhabend, angesehen, gesellschaftliche Oberschicht, geistliche Oberschicht, ausgestattet mit dem Bürgerrecht Roms, mit allen Privilegien, bis er gesegnet wurde durch Paulus, durch Jesus. Bis auf dem Weg nach Damaskus Jesus in sein Leben kam. Dann wurde er versteckt in Damaskus, dann wurde er mit einem Korb heruntergelassen, dann war er auf der Flucht, dann wurde er angegriffen, dann wurde er verfolgt. Und dann begann ein neues Leben für ihn, von dem er sagte, das ist mein wirkliches Leben. Jetzt kann ich sehen. Vorher war ich blind. Ich möchte einige Zitate von ihm lesen. 2. Korinther Vers 11, ab Vers 23b. In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig. Das lassen wir uns mal ein bisschen auf der Zunge zergehen, Leute. Stell dir das mal, wir lesen ja so schnell darüber immer, stell dir das mal wirklich vor. Paulus, wisst ihr, ich habe vorhin beschrieben, wer Paulus war. Paulus erzählt aus seinem Leben als Gesegneter des Herrn. In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen bekommen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen und 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außerdem übrigen noch, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Zweiter Korinther 6, Vers 4 bis 10. Sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener, in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen. Hey Paulus, in Ängsten? In Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber allzeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend und doch alles besitzend. Es ist einfach ein großer Gegensatz zwischen unserem menschlichen Empfinden und dem göttlichen Denken. Gott denkt so anders als unser Fleisch, als wir, was wir lieben, was wir wollen, worauf wir aus sind. Gell? Wir sind ja immer auf Herr segne mich und wie heißt es? Jeder von uns steht völlig im Mittelpunkt seines Lebens und es geht uns um unser Gute, um unser gutes Ergehen. Und Gott will uns davon Stück für Stück befreien und will unsere Augen dahin richten, dass es um den anderen geht. Meine Frau weiß am besten, wie sehr ich das nötig habe. Das ist sicher bei euch auch so. Wir müssen gereinigt werden. Wir müssen verändert werden in das Ebenbild Gottes. Und Gott ist so gut, dass er das auch tut. Und er will auch, dass wir das erstreben, dass wir danach suchen und dass uns das wichtig ist. Herr, verwandle mich in dein Bild. Und deshalb lässt Gott auch Dinge zu in unserem Leben, weil diese Dinge uns verwandeln. Ich habe selber schon das 4-mal in meinem Leben erlebt, dass ich mit meinem Leben am Ende war. Bevor ich gläubig geworden war, einmal beim Wilden Kaiser, beim Bergsteigen, wo ich vor der Entscheidung stand, bleibe ich jetzt hier sitzen und sterbe oder wage ich den Rückweg, der für mich nicht vorstellbar war, wegen der Schwierigkeit. Dann einmal im Berniner Gebirge, wo Gott mich wirklich hochgehoben hat, sonst wäre ich abgestürzt. Einmal auf Sardinien, wo ich wirklich unvorsichtigerweise, leichtsinnigerweise zu weit geklettert bin. Und einmal neulich habe ich was beim Klettern erlebt, wo Gott mich gerettet hat. Gott ist gut und ihm ist nichts unmöglich. Und er möchte, dass er größer wird in unserem Leben, dass wir kleiner werden. Es gibt einen berühmten Mann Gottes, der Bibellehrer ist, und der hat mal gesagt, ich wünsche mir 3 Dinge in meinem Leben. 3 Dinge habe ich von Gott erbeten. Erstens, ich möchte nicht hoch angesehen sein. Zweitens, ich will nicht alles unter Kontrolle haben. Drittens, ich will mich nicht sicher fühlen. Und diese 3 Aussagen sind also diametral entgegen unserem menschlichen Bedürfnis. Aber er sagte das halt, ich möchte das nicht von mir aus oder durch die Umstände des Lebens, sondern ich möchte meine Sicherheit in Gott haben. Ich möchte mein Ansehen bei Gott haben und ich möchte, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Ich meine, manche von euch haben das erlebt. Neulich war ja auch hier dieser Streit, nicht, sondern dieser Poker um den Brandschutz in diesen Räumen. Und der Jan hat es ja hier vorne erzählt, was es für ihn bedeutete und für die Ältestenschaft und für die Leitung von Pastor bedeutete, nicht zu wissen, wie geht es hier mit diesen Räumen weiter. Und der Jan, der war wirklich, der zuletzt dann in Verhandlungen, der hat nichts gehabt, wo er sagen konnte, da stehe ich und so muss es sein, sondern da war nichts mehr, außer Gott, du musst etwas tun. Auch ich habe an dich gedacht, schon bei der Vorbereitung, Hans, letztes Jahr, der Job war dir genommen und nichts war in Aussicht. Du standst da ohne alles. Und das war für dich eine sehr gesegnete Erfahrung, ein sehr gesegnetes Jahr. Und habe ich mir gedacht, naja, und jetzt ist der Hans im neuen Job, er hat einen wunderbaren Job bekommen durch Gottes Gnade. Und jetzt wird er da wieder erfolgreich sein. Hoffentlich vergisst er nicht, dass er immer noch abhängig ist vom Herrn. Und dann hat mich das so schön gefreut worden, wo du gesagt hast, dass du völlig hilflos warst und wie Gott dir geholfen hat. Und so wird es weitergehen in deinem Leben. Auch in meinem Leben. Ich brauche ständig Gottes Hilfe. Und je älter wir werden, desto mehr brauchen wir Gottes Hilfe. Weil wir Dinge vergessen. Weil wir schwächeln. Weil wir weniger Kraft haben. Und Paulus, er ging es genauso. Im 2. Korinther, Kapitel 3, Kapitel 1. Paulus Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch vorn ferner erretten werde. Ich werde es niemals vergessen, diese vier Ereignisse in meinem Leben, wo Gott mich aus dem Tod gerettet hat, vom Tod errettet hat, werde ich nie vergessen. Das ist für mich unmöglich. Und Gott möchte, dass wir wissen, er kann uns vom Tode retten und er kann uns von jeder Not retten. Ob er es tut oder nicht. In 2. Korinther 12, ab Vers 7b, schreibt Paulus: Mir wurde ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich, Paulus, mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi Willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also wir kratzen ja nur daran. Wir haben das noch alle nicht so erlebt wie Paulus. Aber viele Christen auf dieser Welt erleben das, dort wo Verfolgung ist zum Beispiel. Die erleben das ganz, ganz stark. Dass dort, wo sie völlig, völlig hilflos und schwach sind, dass sie dort die Nähe Gottes erleben, auf eine Art, wie sie nie vorher erlebt haben. Oder David Hathaway, der in rumänischen Gefängnissen war viele Jahre, der hat gesagt, er hat nie diese Nähe Gottes wieder erlebt wie dort im Gefängnis. Das waren für ihn die Zeiten, wo er sich nichts anderes gewünscht hat, als hier zu bleiben, in der totalen Gegenwart Gottes. Aber der Herr will uns ja gebrauchen. Und deshalb hat er ihn rausgeholt aus dem Gefängnis und gebraucht ihn. Meine Kraft, sagt Gott, kommt in Schwachheit zur Vollendung. Es ist nicht verkehrt, schwach zu sein. Es ist nicht verkehrt, in Not zu sein. Das möchte ich dir heute ganz ausdrücklich sagen. Es ist nicht verkehrt, in Umständen zu leben, die schwierig sind. Es ist nicht verkehrt. Auch wenn du Probleme in der Ehe hast, was auch immer. Es ist nicht verkehrt. Gott ist bei dir. Und Gott will seine Kraft und Hilfe dir zeigen. Ich möchte was vorlesen aus der Zeitschrift Israel heute. Ich weiß nicht, ob jemand die kennt. Da ist ja vorne ein Tag unter Tagesgespräch zwei Katastrophen nacheinander. 8 Monate ohne Niederschläge letztes Jahr in Israel. Dann ein dreitägiges Großfeuer auf dem Karmelgebirge. Da fragen sich viele, womit Israel zwei Katastrophen nacheinander verdient hat. Das sind Fragen, die wir uns immer wieder stellen. Womit habe ich das verdient? Die Hälfte des Karmelwaldes im Norden Israels, 5000 Hektar brannte ab, 5 Millionen Bäume wurden vernichtet, 43 Menschen starben. Israels orthodoxe Juden mahnten, das Feuer sei ein warnendes Zeichen, dass das Volk Israel sich prüfen müsse. Es seien Gebote vernachlässigt worden, wie das Halten des Schabbats oder das Anbringen von Mesusot. Der sephardische Oberrabbiner Ovadja Yosef machte in seiner Schabbatpredigt die Entheiligung des Schabbats für den Großbrand auf dem Karmelgebirge verantwortlich. Auch in den messianischen Gemeinden ist vielfach von Züchtigung und Gericht Gottes die Rede. In der islamischen Welt sieht man das Feuer weithin als Strafe Allahs für Israels Landdiebstahl. So schrieb die palästinensische Zeitung Palestinian Today im Editorial: Viele Lektionen werden aus dem göttlichen Feuer gezogen werden. Die größte dabei, dass der Untergang des zionistischen Gebildes nur eine Frage der Zeit ist. Ein Feuerwehrmann, ein religiöser Feuerwehrmann, sagte zu Israel heute: Wann verstehen wir endlich, dass Gott nicht bei uns angestellt ist? Wir sind es, die ihm zu dienen haben. Oft in der Früh oder vielleicht nicht, oder wenn Hilfe nötig ist, rufen wir auf dem Chefsessel des Büros sitzend unseren Sekretär Jesus. Sagen: Jesus, ich brauche deine Hilfe, diene mir. Das und das brauche ich, das und das und das und das. Aber der Herr sieht es umgedreht. Da sitzt er nämlich auf dem Chefsessel und wir kommen und sagen: Herr, wie kann ich dir heute Freude machen? Danke, dass ich bei dir angestellt bin. Danke, dass du mich gut bezahlst. Danke, dass du mich lieb hast. Herr, ich will dir heute dienen. Schenk, dass du noch Chef wirst für viele, viele Menschen. Zweiter Korinther 12, Vers 10. Habe ich schon gelesen. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Selbst Jesus, er, der Meister, hat gesagt: Ohne meinen Vater kann ich nichts tun. Und er hat sich in die völlige Abhängigkeit Gottes begeben. Ich möchte jetzt ein Lied mit euch singen, das heißt Stern, auf den ich schaue. Ich bitte die Musiker, nach vorn zu kommen. Dieses Lied ist jetzt nicht aus biblischem Text, aber es hat ganz große Ähnlichkeit mit dem Psalm 23. Und wenn ihr den Psalm 23 kennt, das ist der Psalm des gesegnetesten und größten König Israels, nach Salomo. Es war David. Und dieser David hat im Psalm 23 geschrieben. Und dieser David hat sich in die Abhängigkeit Gottes begeben. Es kann ja sein, dass jetzt hier Leute da sind, die sagen: Nee, ich will mein eigener Herr sein. Nee, also abhängig will ich nicht sein. Ich will unabhängig sein. Und ich will nicht abhängig sein von Gott. Was ist das für ein Leben? In Schwachheit. Was ist das für ein Gott, der mich zum Dienen verurteilt? Der mich dazu verurteilt, schwach und abhängig zu sein? Paulus sagt: Es gibt nichts Schöneres auf dieser Erde, als Gott zu lieben, als von ihm abhängig zu sein. Und von Jesus steht geschrieben, von einem Mann auf dieser Welt, der völlig von Gott abhängig war, steht geschrieben, er war der glücklichste Mensch auf Erden, in Hebräer. Du hast ihn gesalbt mit Freudenöl vor allen Gefährten. In völliger Abhängigkeit von Gott, in völligem Ausgeliefertsein auf ihn, werden wir die glücklichsten Menschen auf Erden. Klingt paradox, aber ich möchte dich dazu einladen, diesen Schritt zu gehen und dich von Gott abhängig zu machen. Jetzt singen wir mal das Lied hier. Stern, auf den ich schaue. Ich möchte mal das Gegenteil jetzt mal zeigen hier. Stern, auf den ich schaue. Blind bin ich. Habe ich das nicht. Führer, dem ich traue. Verloren bin ich. Brot. Stab, an dem ich gehe. Ziel, das ich erstrebe. Brot, von dem ich lebe. Ich dürste und hungere. Quell, an dem ich ruhe. Ich habe keine Ruhe, ich bin hasst und bin durstig. Ohne Gott haben wir nichts, aber mit ihm haben wir alles. Noch ein Lied möchte ich mit euch singen. Herr, ich liebe dich. Und eines möchte ich dir heute noch mitgeben, ganz persönlich. Die augenblickliche oder zukünftige Not in deinem Leben ist nicht Schicksal oder eine Strafe Gottes. Vielleicht manchmal eine Folge von Fehlern, die wir gemacht haben. Aber diese Not ist ein Angebot Gottes an dich, ihn näher kennenzulernen. Seine Vergebung, seine Heilung, seine Kraft, seine Treue und vor allem seine überaus große Liebe zu dir.